Hebräer, Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Der Hebräerbrief ist eine Predigt. Eins ist sicher. Eine Sache ist auch klar, dass dieser hebräische Brief, in dem Fall hebräische Predigt an die Hebräer gerichtet, auch ein evangelistisches Werkzeug sein sollte. Es gibt auch sehr viel Unklarheit in der Christenheit darüber, wer diesen Text verfasst hat. Einige Menschen denken wegen dem theologischen Kontext, dass der Apostel Paulus diesen Text verfasst hat, weil er so viel Wissen aufweist und auch so viele Referenzen mit aufbringt aus dem Alten Testament. Jedenfalls, das muss ich auch sagen, die griechische Schreibart, also wie dieser Text in der Originalsprache verfasst wurde, passt nicht unbedingt mit den Schriften von Paulus überein. Jedenfalls gibt es einige, die sagen dann auch, eigentlich ist es nicht so wichtig, wessen Hand das verfasst hat, sondern dass es zum Kanon der Heiligen Schrift gehört, und das ist der zentrale Punkt. Und so lasst uns Hebräer 8, Kapitel 1 bis 6 lesen. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, welche der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen, deshalb muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nun auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen wollte. Siehe, hieß es, siehe zu, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er einen umso bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch eines besseren Bundes Mittler ist, der auf besseren Verheißungen ruht. Und dann geht's weiter, das, was unser Text ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so würde nicht Raum für einen zweiten gesucht. Denn er tadelt sie doch, indem er spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen will, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr sein Mitbürger und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden nicht mehr gedenken, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten für veraltet erklärt, was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns Verständnis gibst, dass wir deine Schrift betrachten, o Herr, wir erbaut werden in Christus Jesus, in dem, der wahrlich in den himmlischen Regionen gesetzt ist. O Herr, er, der, wo sein Blut für uns vergossen hat, Herr. Wir bitten um seine Hilfe in seinem heiligen Namen. Amen. Wenn jemand in der presbyterianischen Tradition oder Denomination ordiniert und eingesetzt wird, dann ist das ein sehr langer Prozess. Denn es heißt unter anderem, dass man zuerst einen Abschluss haben muss von 4 Jahren. Sogar einen Meister, ein Meisterstudium abschließen in Theologie. Dann muss dieser Mann auch hingehen und ein Praktikant sein. Er muss viel Papierkram ausfüllen und da geht es um sein Praktikum und dieses Praktikum selbst dauert 1 Jahr. Am Ende muss er dann auch noch einen theologischen Aufsatz veröffentlichen, bei dem er etwas, einen Punkt wiedergeben muss oder für etwas argumentieren und verteidigen muss. Jemand, der in der Lage ist, die Schrift rechtmäßig zu verteidigen. Und dann, wenn er damit fertig ist, dann wird er nochmal untersucht. Öfters mal. Fünf verschiedene Examen. Ein paar Examen sind dann da, die er eben schriftlich ablegen muss. Dann muss er das einreichen, dann wird das geprüft von einigen Menschen und dann werden nochmal 150 bis 200 Männer zusammenkommen und ihm Fragen in Dingen über die Bibel, über seinen Wandel im Glauben, über seine Ehe, über die Kirchengeschichte und so weiter und so weiter. Ich bin wahrscheinlich sogar sicher, man kann sogar fragen, wie groß seine Schuhgröße ist. Und als ich eben geprüft wurde und ich vor den Leuten stand, haben sie mir eine besondere Frage gestellt. Und die Frage lautete dann folgendermaßen: Was ist das zentrale Thema aus dem Buch, aus dem Hebräerbuch, aus dem Brief an die Hebräer oder der Text an die Hebräer? Was ist der Hauptpunkt darin? Und ich denke, es ist schwer, das in ein paar Worten zusammenzufassen. Doch durch die Gnade Gottes gab ich tatsächlich eine gute Antwort. Und heute Abend, wenn ihr da seid und fragen würdet, was ist der Hauptpunkt, der Kern des Buches Hebräer? Nämlich, Christus ist besser. Christus ist größer. Er ist größer und besser als all das, was zuvor kam und auch größer und besser als all das, was nach ihm kommen wird. Er ist besser als die Priester, als der alte Bund und so weiter, denn er selbst ist die Erfüllung all dessen. Und so wie wir gemeinsam in der Schriftlesung heute auch über Hebräer 1 lasen, wie uns dort gezeigt wurde, wie Christus Jesus größer und besser ist als die Engel, so kommen wir hier in Kapitel 8 zu Christus, der Bundespriester. Und nun, die 2 Punkte, die wir in dieser Passage der Schrift finden werden, sind folgende. Vers 1 und 2. Christus ist ein besserer Priester. Ein vorzüglicherer Priester. Und dann die Verse 3 bis 6. Christus hat einen vorzüglicheren Dienst. Christus hat einen vorzüglicheren Dienst. Wie wir nun zu Vers 1 in Kapitel 8 angelangt sind, da scheint es so, als wäre man in ein Argument, in eine Diskussion hineingeplatzt. Denn was wir hier lesen ist, im Anfang von Kapitel 8, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagten, ist, das sagen wir gleich, oh Moment, ich bin da irgendwo reingeplatzt. Das fängt hier ziemlich abrupt an. Und da geht es darum, dass in diesen vorangehenden Dingen der Punkt gemacht wurde, dass Christus größer ist als die Engel und als die Propheten und so weiter, die vor ihm gewesen sind. Und hier wird uns in ganz speziell in Kapitel 8 gesagt, Christus ist höher und besser als der Hohepriester. Also ist Christus ein vorzüglicherer, herrlicherer, wunderbarerer Priester ist. Nun, ab Vers 1 wieder. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester. Und dann wird uns über diesen Hohepriester erzählt. der zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt. Es ist ein Amtsträger im allerheiligsten Heiligtum. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, welche der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch, heißt es in Vers 2. Denn ganz wichtig, es ist zu erkennen, dass wir hier über den wieder auferstandenen Christus reden. Der Christus, der 3 Tage lang im Grab war und dann auferstanden ist und so weiter. Eine Sache, die von dem Schreiber des Hebräerbriefes auch noch gesagt werden muss, ist, dass der Schreiber uns zeigt, wo er ist. Sein Aufenthaltsort. Hier wird etwas, es gibt einen Kommentator, der Howard Jones nennt, heißt und Howard Jones und daraus habe ich eben auch diese 2 Punkte. Ich denke, das müsste er gesagt haben. Nun, auch schwer zu verstehen, aber man muss wissen, dass Jesus Christus quasi eine Adresse hat. Jesus Christus ist kein Geist. Jesus Christus hing am Kreuz mit seinem Leib, war im Grab mit seinem Leib und ist auferstanden in seinem Leib. Der ganze Christus ist im Himmel, in seinem natürlichen, als Mensch und als Gott, als wahrhaftiger Mensch und als wahrhaftiger Gott. Er ist absolut und vollständig ein Gottmensch. Er hat so gesehen eine Adresse. Und die Schrift sagt uns, dass wir auferstand als Hohepriester, dass er da ganz spezifisch im Himmel ist, zur Rechten des Vaters. Er ist im Himmel zur Rechten des Vaters. Ich möchte, dass ihr versteht, dass der Autor uns hier sagen möchte, dass dieser Platz, wo Christus ist, besser ist als Jerusalem oder Israel. Denn bestimmt habt ihr davon gehört, hey, das heilige Land, Jerusalem und so weiter. Und manchmal sträuben wir uns da oder stehen die Haare zur Berge. Doch was damit gemeint ist, ist, dass damals im alten Israel der Platz war, bei dem Gott gewesen ist. Es war dort, wo der Geist Gottes ruhte im allerheiligsten Heiligtum, dass Gott unter seinem Bundesvolk lebte. Das ist nicht nur sprichwörtlich, sondern echt so. Und klar, seine geistige Gegenwart, die geistige Gegenwart Gottes war alles andere als rosig, sagen wir jetzt mal, sondern es gab da eine Trennung im allerheiligsten Heiligtum, dass der Hohepriester sogar um sein Leben sich fürchten müsste, wenn er da in das allerheiligste Heiligtum geht. Und wir wissen auch davon, dass der Hohepriester eine spezielle Kleiderpracht anhatte. Es war jetzt nicht so ein Anzug oder etwas, was ich hier anhatte in Schwarz. Und das ist definitiv nicht priestlich, sondern eher akademisch, also so von dem Stil her. Aber damals, die Hohepriester, sie hatten riesige Gewänder und unten an den Gewändern sogar ein paar kleine Glocken hängen. Und diese Glocken würden auch einen lauten Krach machen. Und dann würde der Hohepriester in diesem Aufzug eben in das allerheiligste Heiligtum hineintreten. Und er hatte auch eine ganz besondere Robe um seine Hüfte, denn der Fall ist, sollte dieser Mann nun sterben in der Gegenwart Gottes und einfach nur umkippen, dann müsste man in der Lage sein, diesen Mann wieder rauszuziehen. Und dann gab es eben an diesem Kleidungsstück noch ein spezielles Seil. Doch was uns gesagt wird, ist, dass Jesus Christus noch herrlicherer ist, noch schöner, noch wunderbarer. Jesus Christus ist im Himmel, im Thronruhm Gottes, in der Gegenwart des Vaters. Und da gibt es keinen Schleier, der das Heilige vom Allerheiligsten trennen sich sollte. Er ist bei dem dreieinigen Gott. Er lebt in perfekter Gemeinschaft, Schönheit dort. Und hier der hohe Priester über das Volk Gottes oder über die ganze Menschheit. Da ist er. Christus tritt auch nicht nur einmal oder zweimal im Jahr vor den Thron Gottes, sondern jederzeit, ohne Schwierigkeiten und Probleme. An dem Ort, an dem Gott die Anbetung für sein Volk bekommt. Und der hohe Priester ist bei Gott, der noch erhöhtere und bessere hohe Priester, in dem Thronraum Gottes. Und das in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Und das ist erst der erste Aspekt. Denn wie der Schreiber an die Hebräer es ausdrückt, und zweiteres, hier wird uns auch seine Haltung geoffenbart, denn es heißt in Vers 1, wir haben einen solchen Hohepriester, der zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt. Er sitzt dort. Und du magst vielleicht denken, hey Pastor, oh, das hört sich doch klasse an. Ich mag es gern zu sitzen. Was ist das schon Besonderes? Aber das ist eine besondere Sprache. Denn das ist, was hier erklärt wird, nicht die gewöhnliche Erfahrung eines Hohepriesters. Denn die Priester damals, sie mussten nämlich um vieles sich kümmern und auch um ihre eigene Seele. Das dann natürlich auch etwas, worauf sie schauen mussten. Denn dieser Priester oder dieser Hohepriester damals, nicht Christus, sie haben selbst auch mit ihrer Sünde zu kämpfen gehabt und hatten da ihre Schwierigkeiten. Denn der herrlichere und bessere Priester, er ist nicht in Furcht und Zittern versetzt vor dem Vater, dem Vater im Himmel, sondern sitzt zur Rechten, auf einem Thron, auf einem Platz der Ehre und des Segens. Seht, hier geht es ganz spezifisch um das Werk Christi als Hohepriester. Ich denke, du und ich, wenn wir irgendetwas aus dem Alten Testament gelesen haben, da wissen wir, also dann gibt es auch die Sakramentarier, wenn ich es so ausdrücken kann. Es sind Menschen, die haben Angst vor Gott. Angst vor Gott und Gottes Volk wegen der eigenen Sünde. Ein Volk, das befleckt ist in Scham und Angst und Unsicherheit. Über all die Sünden, die sie gegen Gott gerichtet haben. Und der Priester damals, der sollte ein ganz einfacher Mittler sein zwischen den Menschen und Gott. Und selbst das, was sie in ihre Stirn traten, die hohe Priester, heiligt dem Herrn, gibt dem auch noch einmal ein Zeugnis. Und damals, die Hohepriester, sie haben fortdauernd auch Gebete vorgebracht für ihr Volk. Wieso? Weil sie so viel gesündigt haben, wie sie sich immer auflehnten gegen Gott. Sie haben nicht das getan, was Gott ihnen geboten hat, und haben das getan, von dem Gott gesagt hat, sie sollen es nicht tun. Nun, was war nun auch mit dem Hohepriestern damals oder Priestern im Allgemeinen? Sie mussten immer wieder Opfer darbringen, immer und immer wieder, und nichts war jemals ausreichend, an den Menschen vollständig zu erretten. Doch der viel größere, herrlichere Priester, Jesus Christus, er rennt nicht hin und her, er zündet nicht Kerzen an oder verteilt Brot, geht nicht herum und sprenkelt Blut oder Wasser auf die Menschen. Er selbst ist zur Rechten des Vaters. Wieso? Weil er ein besseres Opfer schon dargebracht hat. Sein Opfer ist vollkommen. Nicht nur das Blut der Tiere wascht die Sünden weg, sondern durch Christus sein vergossenes Blut. Christus Jesus, unser Prophet, Priester und König, er ist ein besserer und größerer Priester. Christus, alles andere als das zuvor kam, Jesus Christus ist besser. Und die Autoren des Hebräerbriefes, der Autor des Hebräerbriefes sagt, und seine Aussage, das ist, worum es geht. Das ist das Ziel. Seht ihr? Der himmlische Thronraum Gottes. Der Ort, den Gott eingesetzt hat. Als Schematik. Also erst in der Stiftshütte und dann im Tempel, das dann alles Vorgeschmack. Denn Christus Jesus selbst ist das Opfer und die Genugtuung. Christus ist ein noch exzellenterer Priester. Auch zweitens, wie ich zuvor auch gesagt habe, gibt es ein anderes, etwas anderes, was hier noch mitbeschrieben wird. In unserem Text wird uns der Kontrast zwischen Himmel und Erde nochmal aufgezeigt. Zwei verschiedene Orte. Seht mit mir in Vers 3. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Und Vers 4. Wenn er sich nun auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester. Und da wieder der Kontrast. Wenn er sich nun auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Nun, sie dienen einem Schatten, einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der Weisung, die Mose erhält. Als er die Stiftshütte anfertigen wollte, sagte er, siehe zu, heißt es, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er einen umso bedeutsameren Dienst erlangt, als er auch eines besseren Bundesmittler ist, der auf besseren Verheißungen ruht. Es gibt verschiedene Dinge nun, von denen ich überzeugt bin, wir sagen können, dass es ein besserer Aspekt seines Dienstes ist. Das erste, wo ich euch etwas zurückweisen möchte, in Kapitel 7 von Hebräer. wir kennen schon Christus, der Priester, wir kennen schon den Priester nach dem aaronischen Abstammung, also die Priester damals mussten dann eben alles, was nach diesem Dienst eben auch gesagt ist, tun, aber wir Christen oder biblische Studenten wissen, dass Christus nicht ein Levit ist. Jesus stammt nicht von den Leviten ab, sondern er kommt aus dem Stamm Juda. Von dem Stamm Juda. Er ist nicht ein Levit. Ihr wisst auch, dass jeder Priester ein Levit ist, zumindest im Alten Testament. Aber dass nicht alle Leviten Priester sind. Das Amt eines Priesters war nur für die Leviten vorhergesehen. Doch Christus ist anders und die Bibel sagt uns auch im Hebräerbrief. Und wenn wir da auch zurückblicken auf den 110. Psalm Vers 4, da heißt es, dass Christus ein Priester nach einer anderen Ordnung ist und ein Dienst hat, der anders ist. Er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedek. Und Melchisedek kennt ihr wahrscheinlich noch. Der auch ein König war. Er war ein König von Salem. Eine Stadt, die dann eine Stadt, ein Ort, der eine Stadt wurde. Und Salem wurde irgendwann zu Jerusalem. Und da haben wir auch hier diese etwas sehr Untypisches im Hebräischen, dass Melchisedek keine Abstammung hatte. Das war mysteriös. Es war der König und Priester, dessen Abraham ihm die Gaben gab und ihm den Zehnten abrichtete. So ist Jesus Christus auch ein anderer Priester und sein Dienst ist von einer anderen Art. Es ist nicht so gebunden wie der Dienst der Priester von Levi. Denn sie hatten ihre Vorschriften. Mit jetzt die Frage, hey, Moment, wo steht denn das? Oder was, worauf müsstest du raus? Nun, das kommt aus Kapitel 7. Das müsst ihr nämlich wissen. Ganz wichtig, dass die Kapitelunterscheidungen oder dass die Kapiteleinteilung jetzt nicht von Gott gegeben ist, dass sie nachträglich gemacht wurden. Wir sehen in Vers 6 auch davon, dass es hier um einen Mittlerdienst gibt und Christus, wie er doch umso besser ist, besseren Dienst hat. Im zweiten Teil, würde ich sagen, haben wir sogar einen besseren Dienst, denn Jesus ist der hohe Priester des Himmels. Er hat den Dienst des kompletten Gehorsams vollendet und auch des perfekten Opfers. Perfekte Gehorsam und perfekte Opferung, sagen wir mal so. Es heißt dann Vers 7, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wurde nicht Raum für einen zweiten gesucht. Denn er tadelt sie doch, indem er spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Nun, wir lesen auch in Vers 4. Wenn er sich nun auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil er solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sein Opfer, das Opfer Jesu Christi, war vollständig und absolut wurde es dargebracht. Sein Dienst war angenehmer für Gott. Es war nicht ein offenes Ende. Und unperfekt, sondern wurde vollendet. Der aktive und passive Gehorsam Jesu Christi vor dem Gott des Himmels, wie er jeden einzelnen Buchstaben des Gesetzes eingehalten hat, vollständig, das hat Christus getan als Darbietung, als Opfer für Gott, als Geschenk für Gott. Und die Gaben, die Christus gab, das Opfer, das Jesus Christus von sich selbst hergab, war genügsam. Jesus Christus hatte einen besseren Dienst, einen herrlicheren Dienst. Und drittens, Jesus hatte einen exzellenteren Dienst, indem er das vollfertige Werk, das er dargebracht hat, nun auch als Mittler eingesetzt ist. Ein Punkt, den wir immer wieder vorgebracht haben, was wir nicht mehr aufgreifen müssen, ist, dass Christus Jesus, wir haben doch gerade erst davon gesprochen, dass das Werk des Herrn Jesus Christus vollendet ist. Aber was hat es dann mit dem Werk dieses Priesters hier auf sich? Nun, Christus dient jetzt nicht mehr einer Kopie, einem Abbild, einem Schatten der himmlischen Dinge. Nein, sondern er gießt die Segen aus von dem, was er schon fertiggestellt hat, was er vollendet hat. Das Werk ist nun vollendet und was er jetzt macht als Priester, ist zur Rechten des Vaters zu sitzen. So wie uns der Text auch in Vers 6 aufsagt. Nun aber hat er einen umso bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch eines besseren Bundes Mittler ist. Doch worum geht es? Das werden wir nächste Woche sehen, wenn wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit auf den neuen Bund blicken. Doch ich möchte kurz fassen, der alte Bund basierte auf den Werken von verschiedenen Menschen. Wenn du vor Gott aufrichtig sein möchtest, dann musstest du dafür arbeiten. Und jeder, der erwachsen ist, der stark ist, mag dann denken, hey, sag mir nichts aus, Arbeit ist eine harte Sache und Arbeiten ist an und für sich nicht schlecht. Das sehen wir auch im ersten Buch der Bibel, im ersten Mose. Aber Werke zu arbeiten, zur Errettung, da gibt es doch ein Problem, nicht wahr? Die Sache ist nämlich, wir sind nicht dazu ausgerüstet. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Nämlich, dass das Herz jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, wir sind nicht dazu imstande, die Werke der Gerechtigkeit zu tun. Das Beste, was unsere Hände tun können, ist, einen formalen Gehorsam aufzuweisen. Das zu tun, wozu wir aufgefordert werden, wenn wir aufgefordert werden. Aber die Frage ist, was ist mit dem Herzen, was ist mit dem Verstand, was ist mit den Motivationen und der Ausrichtungen des Herzens? Denn das Problem ist nämlich, dass das Werk nun vollendet werden muss in dem alten Bund, aber nicht vollendet werden kann. So als würde uns gesagt, hey, bauen wir eine Wand, aber wir haben überhaupt kein Werkzeug. Gar nichts. Wir sind Männer und Frauen, die hingehen und alle Finger sich abklopfen oder sich abtrennen von der Hand und dann hoffen, irgendwie einen Hammer in der Hand zu halten. Aber was hat es mit dem Bund der Gnade nun auf sich? Nämlich, dass Christus Jesus auf die Erde geschickt wurde, dass Gott seinen eingeborenen Sohn sandte, damit er das Gesetz für uns Genüge tut, damit er es erfüllt und dass wir unseren Glauben nun auf ihn setzen, dass er für uns starb. Und jetzt ist sein Werk noch viel besser, nämlich, dass er die Gaben, die uns zukommen, für uns dessen ein Mittler ist. So sagt Christus, vergib ihnen, o Herr, wie sie an mich glauben. Schaue, wenn du sie ansiehst, dann schaue auf mich und was ich für sie getan habe. Gedenke an meinen Gehorsam und gib ihnen alle Segen. Wende deinen Zorn von diesen Sündern und wende ihn auf mich, denn du hast ihn schon über mich ergossen. Es geht hier nicht um den negativen Punkt seines Mittlerschafts, sondern auch um die positive Seite. Die positive Seite, wie er uns erhält, bewahrt, wie wir in der Gnade und im Glauben wachsen, in den Fähigkeiten und alles Mögliche. Christus Jesus gießt sein Segen über sein Volk aus. Segen, den sie nicht verdienen, die er verdient, aber er ist freudig darin, es weiterzugeben. Christus hat einen herrlicheren Dienst. Besseren Dienst. Denn es ist ein neuer Bund. Ein vorzüglicherer Priester. Er ist vorzüglicher und größer und besser als alles, was zuvor kam. Und es gibt auch nichts, was besser ist, was nach ihm kommen könnte. Denn er ist der perfekte Prophet, Priester und König des Himmels. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften, wie du uns anleitest und auch darin ermutigst. O Herr, hilf uns, auf ihn zu blicken, den Autor und Vollender unseres Glaubens. Hilf uns, auf ihn zu schauen, dass wir uns auf ihn verlassen und auf nichts und niemanden anderes, dass er, der selbst zu einem Opfer wurde, er, der unsere Namen kennt und unsere Anfechtungen, unsere Sünden, all unsere Schwächen, o Herr, der seinen Namen in unsere Ohren flüstert. O Herr, schenke uns Glauben an ihn. Herr, dass wir nur einen Hohepriester haben, der niemals vergeht, der vollständig ist in allem, was er tut und denkt und sagt und in dem er sich erfreut. Hilf uns, ihn immer wieder aufs Neue im Glauben zu ergreifen und zu erkennen, dass die Barmherzigkeiten, die uns zukommen, durch seinen Dienst kommen. Wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen.